Herzlich willkommen bei unserem Lieblingspodcast Gefühlsecht.
Wir sind der Podcast für alle, die Lust haben, den Teppich hochzuheben.
In der nächsten Stunde laden wir euch zu uns an den Küchentisch ein und öffnen mit unserem Gast einen Safe Space, um all das zu erleben, was gefühlt werden möchte.
Wir kreieren einzigartige Geschichten und stellen Fragen. Dabei wollen wir mit der Idee aufräumen, dass wir in eine winzig kleine Form passen müssen, um magisch, heilig, würdig und kraftvoll zu sein.
Wir sind Kat und Caesar, zwei Frauen aus fast zwei Generationen. Caesar ist Jungsmutter, Schamanin, Tiertelepathin, Partnerin in allen Lebenslagen, Tänzerin und seit über 30 Jahren verheiratet.
Und Katinka ist Fischefrau, Mutter von zwei Kindern, geschieden, neu liiert, ursprünglich mal Modedesign studiert und nun seit einigen Jahren in der Kreativbranche.
Unsere Themen sind so vielfältig wie die Persönlichkeiten in unserer Gesellschaft. Seit über 3 Jahren gelingt es uns, sowohl die Freude, die Lust, die Leichtigkeit, als auch den Schmerz, die Trauer und die Angst und Scham zu uns an den Tisch einzuladen. Und das mit einer Mischung aus Tiefgang, Leichtigkeit und Humor.
Wir fragen uns und unsere Gäste, wie wir als Frau, als Mann, als Paar leben wollen. Wo stoßen wir an Grenzen? Und wie können wir diese gemeinsam aufbrechen, um gleichzeitig kraftvoll und verletzlich sein zu können?
Und jetzt ganz viel Spaß mit unserem heutigen Gast.
Liebe gefühlsechte Community, hier kommt noch ein letztes kleines Schlusswort, um das Jahr zu beenden. Wir danken euch von Herzen, dass ihr dabei seid, dass ihr immer zuhört, dass ihr uns treu seid, dass ihr euch von uns inspirieren lasst und uns das mitteilt, entweder live oder schriftlich oder über Social Media. Wir haben in den letzten Tagen einen Brief bekommen von Anne, 2 Seiten mit der Hand geschrieben, was sie alles von uns bekommen hat durch unsere Inspiration und das, was sie daraus machen konnte. Also, wir sind tief beglückt nach wie vor, dass wir mit euch diese Reise gestalten können. Danke an euch, dass ihr uns spendet und uns Ausgleiche verschafft. Das ist alles wundervoll. Wir denken an euch und wünschen euch sehr schöne Weihnachtstage, einen guten Ausklang aus dem Jahr und einen guten Neubeginn in das neue Jahr. Schaut gut zu euch, sagt der Schweizer. Und egal in welcher Sprache man es sagt, passt sehr, sehr gut auf euch auf. Genießt die Zeit, füllt eure Schale und lasst sie dann überlaufen, wenn sie voll ist. Wir freuen uns auf euch im neuen Jahr, Ende Januar oder Anfang Februar, wissen wir noch nicht genau. Habt es sehr, sehr gut bis dahin. Alles Liebe von Katinka und Caesar.
Seit wann ist das Buch denn draußen?
Also seit dem 18. Oktober.
Okay, bist du noch im Wochenbett?
Danke, dass du das fragst. Du bist schon Schatz.
Ganz relevant.
Genau so bezeichne ich gerade meine Phase. Ich bin im Wochenbett.
So.
Und ich bin einmal ganz kurz hier nach Deutschland, um eben 2 Workshops zu unterrichten, dich zu sehen. Und in München haben wir auch noch ein Podcast-Interview. Und genau das habe ich vor 2 oder 3 Tagen gesagt. Mhm. Ich habe kurz mal mein Wochenbett verlassen, um hier einmal aufzutauchen, auf mein Hörbuch aufzunehmen. Das wird auch noch passieren. Und dann ziehe ich mich wieder zurück dahin, weil es ist wirklich eine ganz wundervolle Phase des Integrierens, damit sein, zu würdigen, dass ich es gemacht habe. Die Feedbacks, die ich bekomme, die Leute, die sich bedanken und auch also so eine große Wertschätzung auch mir gegenüber äußern und auch sagen, so danke, dass du dir die Zeit genommen hast, all dieses Wissen auch da zu schreiben und mitzuteilen, weil es für mich eben, das war so mit der Antrieb auch, das, was ich mir halt am Anfang meiner Reise gewünscht hätte, vor allem eben so 2011, 2012, 2013, mehr übers Atmen zu erfahren. Ich habe mir das einfach sehr viel recherchiert und erarbeitet, also selber über meinen eigenen Körper.
Herzlich willkommen bei Gefühlsecht, bei Caesar am Küchentisch. Katinka leider immer noch nicht dabei. In Gedanken haben wir sie dabei.
Auf alle Fälle.
Ja. Und heute sitzt Christine Schmidt bei mir, bei uns.
Herzlich willkommen, liebe Christine, du kommst aus Portugal.
Ja, so direkt zu dir an den Küchentisch.
Das ist so schön. Ja, vielen, vielen Dank. Und wir mussten uns jetzt ein bisschen konzentrieren, wirklich auch anzumachen, weil wir waren schon in den 1000 Themen. Und wir haben uns ja ein paar Jahre tatsächlich nicht gesehen. Also es gibt eine vorige Folge, da habe ich noch nicht mal nachgeguckt, welche das ist, du auch nicht. Ist auch egal, also diejenigen von euch, die Christine schon gehört haben, freuen sich, weil in den fast 4 Jahren oder 3,5 Jahren oder 3 Jahren ist so viel passiert. Nicht nur bei euch da draußen, sondern natürlich auch bei Christine. Und die erste Aktion, die wir machen, ist Hosenknopf auf.
Genau, und ich habe noch gesagt, BH aus, ne? Das sage ich ja jetzt auch nochmal.
Genau, das war mir jetzt auch wichtig, dass das auch nochmal rauskommt.
Natürlich, ja.
Genau, und jetzt könnt ihr schon eins und eins zusammenrechnen. Es geht um
Atmen.
Atmen.
Um das Atmen. Und dafür ist es gut, keine engen Klamotten anzuhaben.
Genau. Und da sind noch ein paar andere Sachen gut dafür. Mhm. Und du hast das wirklich zu deinem Thema gemacht oder das Atmen hat dich reingeholt. Also ihr seid wirklich allerbeste Buddies.
Ja.
Und vielleicht magst du noch mal kurz zusammenfassen, was du da vorgemacht hast. Ich kann nur erinnern, dass du bei der Brigitte warst und wir lieben ja diese Geschichten. Was passiert?
Was passiert dann?
Im Laufe des Lebens, wo landen wir, wo biegen wir ab und wo kommt unsere Intuition oder unsere innere Stimme und ab dann ändert sich das eine oder andere.
Genau, ich habe bis 2012 in der Redaktion Brigitte gearbeitet, habe dort 7 Jahre lang das Wohn- und Lifestyle-Ressort geleitet für Print und Online und habe auch da meinen Job sehr geliebt. Also ich habe mich sehr gerne mit Design und Interior beschäftigt, habe dafür sehr lange Zeit auch selbstständig gearbeitet für Wohn- und Interior-Magazine und auch für die Werbung, also so für schöne Wohnhäuser, Architektur und Wohnen. Das waren so meine Favorite-Magazine, bei denen ich arbeiten durfte oder für die ich gearbeitet habe und eben dort als Interior-Stylistin Fotoproduktionen geplant und umgesetzt habe. Von daher war das für mich eine logische Folge von den äußeren Räumen, die ich damals gestaltet habe, irgendwann mich mit meinen erstmal persönlichen inneren Räumen zu beschäftigen. Und damals war es auch schon so, ich habe teilweise auch Wohnreportagen gemacht und Leute porträtiert. Und immer wenn ich nach Hause kam, war für mich einfach so, in ja, welches Zuhause komme ich? Also eben diese äußeren Räume, die dann eben identisch auch mit den Menschen waren, die ich dort angetroffen habe. Und das fand ich damals schon super interessant, da in der, ja, die Psychologie dahinter zu sehen, die Menschen dahinter zu sehen. Und für mich war es dann einfach im Laufe der Zeit, Ende 20 fing das bei mir an, dass ich mich mit mir selber auch befasst habe, mit meinen inneren Räumen, mit meinem inneren Sein. Und das hat sich dann einfach weiter durchgezogen und so der Klassiker, die vielen Geschichten, die wir auch schon gehört haben, habe ich dann meinen Job gekündigt 2012 und habe ein Sabbatical gemacht. Und in diesem Sabbatical ist mir dann eben das Thema Atmen nochmal auf einer neuen Ebene begegnet. Davor habe ich schon sehr lange Zeit selber praktiziert, Yoga und Meditation, eben seit Ende 20, Anfang 30 und habe mich viel schon selber damit auch befasst. Und da kam dann aber nochmal ein weiterer Aspekt dazu, nämlich die transformativen Atemsessions. Und ich habe damals dann von einer Person gehört über Transformational Breath und irgendwie hatte ich da so einen inneren Ruf, ein Calling, dass ich direkt meinen damals fälligen Bausparvertrag direkt die 10.000 Euro in das Training investiert habe und mir klar war, dass wenn ich das lernen möchte, dann bei der Gründerin Dr. Judith Kravitz in den USA. Und da
sag mal, wie heißt sie?
Dr. Judith Kravitz in den USA, Transformational Breath, ist entstanden aus dem Rebirthing und Holotropic Breathwork und gehört eben so zu den sogenannten Deep Dive Sessions, also Atem-Sessions, die über einen längeren Zeitraum auch praktiziert werden. Und ja, dann habe ich das für mich gelernt und dann auch in meine Arbeit integriert. Also ich habe mich dann im Laufe der Zeit, im Laufe des Sabbaticals eben auch selbstständig gemacht. Ich hatte schon neben meinem Job früher auch andere Ausbildungen gemacht, zum anderen eben auch eine Coaching-Ausbildung.
Und ging es dann immer noch ums Wohnen?
Ja, es ging immer um die persönlichen Themen, also durch die MitarbeiterInnenführung eben auch und dann als Ressortleiter, also Abteilungsleiterin auch, ging es eben ja auch schon immer auch um die Persönlichkeiten. Also es ging schon da auch in den 7 Jahren sowohl um die äußeren Räume, das, was wir in Fotostudios und Fotoproduktionen produziert haben, die Porträts, die wir, die Wohngeschichten, Wohnporträts, die wir erzählt haben.
Aber ich hänge noch ein bisschen genau bei dem, was du davor gemacht hast, weil bin mir halt total sicher, und du dir im Zweifel auch, dass der äußere Raum, also den wir uns schaffen, wir hatten auch schon mehrfach das Thema ja, dass das ganz viel mit dem inneren Raum
macht.
Zu tun hat und macht. Also, und deswegen wäre jetzt die Frage, hast du viele Räume oder Wohnungen, Häuser gesehen, bei denen du dachtest, boah, wow, das ist stimmig? Oder hattest du ganz viel auch dieses, dass du irgendwo reinkommst, es ist so klinisch rein? Also ich würde dann denken, okay, hier ist tot. Also ab wann fingst du an, da zu denken, wow, hier ist irgendwas?
Also als ich so für die Redaktionen wie Schöner Wohnen, Architektur und Wohnen, Häuser gearbeitet habe, da geht es einfach sehr stark um Design und Architektur auch. Und da waren einfach teilweise eher die Räume steril. Ja, und die Menschen waren auch nicht sehr stark mit ihren Gefühlen in der Verbindung. Während die Geschichten, die ich dann über die 7 Jahre in der Brigitte erzählt habe, war mir einfach immer wichtig, wenn wir Interior-Geschichten erzählen, dass die Person, über die wir sprechen, auch Tiefe hat. Irgendwelche Erlebnisse, Ups and Downs in ihrem Leben. Und das hat sich natürlich auch dementsprechend in den Räumen wiedergespiegelt. Und das war das, was ich aber interessant fand. Und die Geschichten haben ja schon auch in den Interior-Magazinen erzählt. Aber es war einfach sehr überwiegend, ging es dann auch um die Architektur und das Interior-Design auch. Und klar, da waren auch Familien dabei, die sehr emotional waren. Und die Häuser, also es gibt ja einfach so viele unterschiedliche Häuser und dementsprechend waren da auch unterschiedliche Leute und Porträts auch dabei. Also da war es eine größere Mischung, während in der Redaktion Brigitte habe ich da einfach sehr viel Wert dann damals darauf gelegt, dass wir Porträts und Menschen zeigen mit ein paar Etagen tiefer, so wie es hier im Podcast ja auch ist. Und ich dann einfach nicht nur über das neueste Interior Design oder den neuesten Trend berichten wollte, sondern es mir eben auch wichtig war, dass wir Geschichten erzählen.
Wie wichtig ist dir das denn heute?
Total wichtig. Ich liebe Geschichten. Ich liebe Menschen und Geschichten.
Ja,
und
auch deine Räume.
Ja, also meine
das
Räume.
Das finde ich eben auch besonders, das zusammenzubringen.
Ja, als wir nach Portugal gezogen sind und es gab quasi dieses eine Haus, was es zu mieten gab. Und dementsprechend
das war die Gesamtauswahl?
Genau, das war die Gesamtauswahl. Dementsprechend war das dann klar, dass das unser Haus ist. Also das ging leicht. Viele Menschen suchen sehr lange Zeit dort. Also es ist ein sehr beliebter Ort auch. Und dementsprechend war dann klar, okay, das ist unser Haus. Und das hat total viel Spaß gemacht. Ich bin mit meiner Partnerin, jetzt Frau, zusammengezogen. Und eben durch die Räume, also wir haben unsere Räume nach Bedürfnissen ausgerichtet. Und die klassischen Räume, wie sie gedacht sind, also unten ist eigentlich so die Küche, das Wohnzimmer und so ein Extraraum dabei. Und oben ist eigentlich ein größeres Schlafzimmer, Badezimmer und ein Kinderzimmer. Und so klassisch haben wir es einfach für uns halt nicht aufgeteilt, sondern wir haben es nach unseren Bedürfnissen aufgeteilt, was wir brauchen. Ja, wir haben ein relativ, also unser Wohnzimmer ist ein Wohn- und Esszimmer und wir wollten ein großes Sofa und wir haben dann einen kleineren Esstisch und wenn wir Besuch haben, passen aber trotzdem alle dran. Das geht trotzdem. Und dann haben wir diesen extra Raum, haben wir dann zu unserem Schlafzimmer gemacht, ein Meditationszimmer. Das ist so ein etwas längerer Raum und der ist einfach super, also der geht nach hinten raus und ist sehr ruhig, während eben diese anderen Räume oben eher nach vorne rausgehen, wo immer mal auch die Straße zu hören ist. Und uns war wichtig, einen Meditationsraum zu haben, also Sport- und Meditationsraum, der ist da integriert. Und oben wollten wir beide, wir wünschten uns beide ein Office mit Tür zu und eben das, also die beiden Schlafräume sind jetzt unsere beiden Büros, wo wir wirklich einfach die Türen zumachen können und unsere eigenen Räume haben, was auch super ist. Und unten haben wir dann noch, das ist so ein extra Raum, das ist nochmal wie so eine extra Wohnung. Da haben wir nochmal, wenn wir Gäste haben, ein Bett stehen und sonst ist das unser Studio, wo wir runtergehen können. Und ich male ja auch und bin super gern kreativ, habe da Teile auch meines Buches geschrieben und habe dann nochmal so ein extra Space einfach, wo man einfach auch sein kann und den mehr und mehr die Kreativität ausleben kann.
Sehr schön. Wir kommen zum Thema. Also es geht um Atmen und dein Buch heißt Atme. Jetzt.
Du hast auch schön geatmet mit dem Punkt, sehr gut.
So, habe ich, okay.
Ja.
Also bewusstes Atmen für innere Ruhe, Lebensfreude und Kreativität.
Ja.
So, also ich bin ja fasziniert, dass so viele das Gefühl haben, sie wollen, oder in dem Fall, so wie du es auch getan hast, ein Buch aus dem machen, was sie über sich selbst gelernt haben und was sie inzwischen weitergeben. Was war dein Anspruch? Wann wusstest du, okay, ich setze mich jetzt mal hin?
Ich habe mich vor Jahren schon hingesetzt. Und zwar, als ich für die Brigitte gearbeitet habe, hatte ich ein Astro-Reading. Hm. Und damals hat die Person mir schon gesagt, dass ich ein Buch schreiben werde. Und das fand ich total absurd, weil mein Teil war, als Interior-Stylistin kreativ zu arbeiten. Mhm. Ja, ich habe immer mit den tollsten Textmenschen und Journalistinnen und Autorinnen zu tun gehabt und einfach eine riesengroße Wertschätzung den Menschen gegenüber. Ich wollte früher auch immer schreiben. Ich habe mich tatsächlich auch bei der Henri-Nannen-Schule in Hamburg beworben und war dann aber, also mir war klar, ich will im Medienbereich arbeiten, ich will für einen Verlag arbeiten. Ich wollte mit 12 schon immer für Schöner Wohn arbeiten und ich hatte einfach vor dem Schreiben einen riesengroßen Respekt, weil ich einfach umgeben war mit so unglaublich tollen JournalistInnen. Also das war für mich eine ganz, ganz große Ehre, auch immer mit den Menschen zusammenzuarbeiten. Und ich habe es auch immer als Teamwork gesehen, ja, dass die Leute, die dann die Geschichten über die Porträts geschrieben haben, ja, dass das so einfach Hand in Hand immer ging. Mhm. Und als mir die Astrologin damals gesagt hat, 2005, dass ich ein Buch schreiben würde, war so, der auf gar keinen Fall, wie? Also, wie soll das gehen? Mhm. Und ich habe dann aber, als ich 2012 mich mehr dann eben mit dem Atmen befasst habe, also wie gesagt, vorher war es sehr, dass ich es praktiziert habe, aber dann habe ich angefangen, mehr darüber wissen zu wollen, weil in der Zeit auch, das war vielleicht 2008, 2009, hatte ich mit Gesangsunterricht gestartet. Mhm. Und beim Singen macht man ja auch Atemübungen. Mhm. Und ich da merkte, dass mein Kopf sich plötzlich anders anfühlte und ich konnte das noch gar nicht in Worte fassen. Ich merkte nur, mein Körper und mein Kopf fühlt sich anders an, um da festzustellen, dass ich einfach kontinuierliche Spannungskopfschmerzen habe. Mhm. Und eben schon sehr, sehr lange auch. Und das für mich ein normaler Körperzustand war. Also ich habe es erst gemerkt, als es quasi durch diese Atemübung ja besser war oder weg war.
Mhm. Sich in jedem Fall veränderte.
Ja, ne? Genau. Und dementsprechend merkte ich schon, das Thema Atmen kommt mehr so in mein Leben, aber dass es dann so intensiv und da war, war dann tatsächlich 2012 und ich habe dann, glaube ich, 2013 oder ja in der Zeit vielleicht 2013, 2015 habe ich dann angefangen, mal so mein Wissen aufzuschreiben, weil ich halt schon damals auch geliebt habe, das zu recherchieren, mehr übers Atmen zu erfahren.
Aber da hast du jetzt noch nicht gedacht, das wird ein Buch?
Auf keinen Fall. Ich habe einfach nur angefangen, meine Sachen aufzuschreiben.
Okay, das ist aber ein schöner Beweis, Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Dieses Anfangen, es muss auch gar kein Ziel erstmal haben. Weil ich glaube, dass ganz viele auch den Impuls haben, irgendwas aufzuschreiben, was auch immer. Und ich wäre auch sicher, schließe mich damit ein, dass das Hauptgefühl ist, das interessiert doch keinen. Mhm. Oder ist es dann nicht gut genug? Unser schönes altes deutsches Motto. Und du bist aber weitergegangen einfach.
Ja, ich hatte einfach Freude daran. Also ich bin ein unglaublich kreativer Mensch. Ich habe mal in einem Interview auch gesagt, dass mein Herzschlag ist Kreativität und kreativ sein. Und ich liebe das einfach bei anderen Menschen, bei mir selber. Und dementsprechend war das aufzuschreiben. Mhm. Und ich hatte schon das im Hinterkopf. Und ich nutze die Astrologie einfach für mich immer wieder mal so eine Ausrichtung zu haben. Ja, das ist für mich wie eine Landkarte und welchen Weg ich wähle. Also da sind Potenziale, aber welchen Weg ich wähle, das liegt dann tatsächlich an mir. Die Entscheidung treffe ich ja.
Was bist du
dann
denn
selber? Ich bin Jungfrau, Aszendent Zwilling und mein Mond ist im Widder.
Okay. Mhm. Meinen Mond würde ich jetzt gar nicht kennen. Also die ersten beiden könnte ich auch noch beantworten. Ja, aber
macht Uli.
Ich weiß.
Rechnet die Uli aus. Oder schaffst du wahrscheinlich auch selber in der Zwischenzeit.
Ich weiß es nicht, mal gucken. Aber du bist auch Uli-Fan, ne?
Na klar.
Ja, deswegen.
Also ich 1000 Jahre. Und die ist auch hinten drin genannt.
Genau. Also ich habe natürlich angefangen, dein Buch zu lesen. Und du sagst relativ am Anfang, man könnte auch hinten anfangen.
Ja.
Weil das offensichtlich viele tun. Ich tue das nie. Aber jetzt habe ich es natürlich gemacht. Und das hat sich ja so bewährt. Es ist ein totaler Traum. Ab jetzt werde werde ich immer hinten lesen, aber ich werde nie den gleichen Erfolg haben, denke ich. Denn hinten hast du uns genannt, also Gefühlsecht.
Na klar.
Ich denke so, wow.
Natürlich. Klar, ihr wart einer meiner ersten Menschen, die auch mein Potenzial gesehen haben und ja einfach sehr in meinem Leben auch ja einfach immer noch stattfindet. Und ich finde euren Podcast ganz toll. Ich finde unglaublich viele wundervolle Menschen, die hier vors Mikro zu euch dürfen und wie viel Potenzial ihr wieder und Möglichkeiten ihr wiederum anderen Menschen gebt, musste ich euch dann nennen, na klar.
Ja, sehr schön. Also das hat mich natürlich total geliftet.
Klar.
Also, okay. Dann hast du geschrieben, erstmal so ein bisschen absichtslos.
Genau, für mich. Und dann war aber im Laufe der Zeit, als ich dann eben auch, ich habe dann 2013 mich selbstständig gemacht und habe eben noch, Menschen kamen wegen des Coachings zu mir. Ich habe dann eben auch in kleineren Agenturen, ich habe im 1:1 Menschen, die in Veränderungsphasen waren, die sich auch gewünscht haben, vielleicht eine Jobveränderung oder in einer Beziehungskrise waren, die sind dann zu mir gekommen, erstmal zum Coaching. Und umso mehr ich aber selber das Atmen praktiziert habe, kam so die Neugier, was machst du denn da? Und dann hat sich das wirklich auch innerhalb der Selbstständigkeit nochmal gewandelt, dass ich dann nicht mehr gecoacht habe.
Naja, oder hast du dann den Atem einfach mit eingebaut?
Ja, der Atem wurde, genau, der, also erst hatte ich gecoacht und ein bisschen den Atem mit eingebaut. Und dann war aber klar, dass das halt so viel toller ist, dass die Leute vom Kopf in den Körper kommen können. Und sehr viel Speicherungen unserer Erinnerungen sind ja einfach auch körperlich. Und über das Coachen und das Reden kommen wir halt bedingt an unsere Thematiken dran. Und über den Körper und das Atmen können wir einfach viel, viel tiefer und Erinnerungen auch wahrnehmen und eben auch ja unser Potenzial auch heben und uns verändern. Und dementsprechend hat sich das dann gewandelt. Also ich habe immer am Anfang dann einmal so eine Bestandsaufnahme, wie ist es heute, was ist passiert? Und dann sind wir ins Atmen gegangen und dann eben nochmal so, was könnte so der nächste Step für den Alltag sein? Also ja, prozentual hat sich einfach, die Sitzungen haben sich dann verschoben. Also das Coaching fließt weiter in meine Arbeit mit ein, weil ich das auch total toll finde, den Kopf mitzunehmen. Aber
das finde ich auch. Und ich habe auch das Gefühl oder die Erfahrung, dass wir dadurch, dass wir so kopfig sind, was ja gar nicht schlimm ist, der funktioniert ja auch toll.
Voll.
Aber ich finde oder habe das Gefühl, dass das vielen eben sehr hilft, also erstmal sich im Kopf die Dinge zu erklären, sie zu verstehen und dann ist der nächste Schritt, in den Körper zu kommen.
Ja, das ist bei vielen Leuten so, bei mir ist es in der Zwischenzeit umgekehrt, aber ich bin einfach sehr geübt.
Ja.
Ja, also ich habe einfach so viel körperlich schon mit mir selber gearbeitet, in Anführungszeichen mich kennengelernt, dass ich in der Zwischenzeit einfach so ein tiefes Vertrauen zu meinem Körper habe, dass ich erstmal mit meinem Körper einchecke und dann in die Gedanken gehe. Also klar, das Umgekehrte findet auch statt. Das ist das, wie wir geprägt sind und in den Umfeldern, in denen wir so aufwachsen. Aber ja, bei mir ist das in der Zwischenzeit eine sehr starke Verbindung so zu meinem Körper auch. Total.
Du schreibst es auch am Anfang von deinem Buch, dass du das beste Selbstbeispiel bist.
Ja.
Was ich wundervoll finde, weil ich ja
meine beste eigene Klientin.
Genau. Und ich bin ja der festen Überzeugung, dass wir dann auch die besten Unterstützer sind, egal wie man es jetzt nennt, Therapeut, Coach, keine Ahnung, das Wort ist egal. Wo bist du dir begegnet in dem Widerstand oder dass du dachtest, okay, scheiße, ich muss irgendwas tun?
Für mich persönlich?
Ja.
Ja, der Antrieb war, dass ich zwar auf der einen Seite das gemacht habe, was ich schon als Teenagerin geträumt habe, also an Job. Ja, ich war froh, endlich aus der Schule raus zu sein und endlich machen und tun zu können, was ich will. Und habe das einfach sehr intensiv gemacht und sehr exzessiv, was man ja zwischen 20 und 30 dann auch sehr gut kann, weil man noch so die ganze körperliche Kraft und Power und Hormone auch hat. Und
also sprich, Schulzeit war eher mittelmäßig?
Ja, sehr dunkel.
Ah, okay.
Also ich war eher frustriert und entsprach nicht so dem normalen Lernsystem. Also ich hatte eher schlechte Noten und war eher frustriert. Das war nicht so cool.
Okay, und hast dich da wie viele Jahre
bis zum Abi.
Okay, und also dann 13 Jahre, das sind ja wirklich, wirklich scheißlange Jahre, in denen du rückwirkend das Gefühl hattest, du gehörst nicht dazu oder du bist falsch.
Ja,
oder bist
ich,
du
war,
doof,
ich
oder?
War schon beliebt, ne? Ich war immer auch Klassensprecherin,
so,
ich war
okay.
Schülersprecherin, so
oh, wow.
Das alles ja, aber in den Fächern war ich je nach Lehrerin gut oder nicht so gut. Je nachdem, wenn ich LehrerInnen hatte, die mich gesehen haben und die für ihr Fach begeistert waren, ja, dann habe ich mich auch mit Biologie und Chemie, fand ich das total interessant. Und wenn ich einen tollen Mathelehrer hatte, ja. Dann auch.
Okay.
Aber wenn es einfach jemand war, der ja nur auswendig was wiedergeben haben wollte, darin war ich also im Auswendiglernen und einfach dann alles runterschreiben und mich an Sachen erinnern. Das war einfach blockiert und da war ich, ja,
aber
dann eher
hätte ich
so
jetzt
bei
Lust,
den
genau, noch
Vierer,
mal.
Fünfer, Sechsern.
Ah ja, schön, okay, Sechs kenne ich auch. Aber ich bin mal mit einer
aber
Sechs.
Aber nicht fürs Zeugnis zum Glück.
Doch, ich bin mal mit einer wirklich? Sechs. In Mathe bin ich aber noch versetzt worden.
Wow.
Ja, also ein Hoch auf die Kieler Gelehrtenschule.
Wow.
Das ging irgendwie.
Toll.
Will ich jetzt nicht groß rein.
Ich war in Bayern. Was oh. Damals sehr streng war.
Ich weiß, das ist ja.
Ja.
Aber es ist grundsätzlich einfach extremst unangenehm, wenn du das Gefühl hast, du kannst es nicht.
Ja, voll. Ne? Also Englisch, Mathe, Französisch, also so alles.
Vor allem flächendeckend.
Ja, also es war.
Okay, aber magst du noch mal erzählen, weil wir haben da vorher, wir das schon etwas gestriffen, als ich den Tee gekocht habe, dass du dir überhaupt nichts merken konntest.
Ja, es war.
Weil das hatte ja mit dir zu tun und das finde ich relevant, weil das kenne ich auch von Klienten oder auch von anderen, habe ich das schon mehrfach gehört. Aber heute den Zusammenhang, den hast du mir jetzt eigentlich gegeben, dass das kein Zufall sowieso nicht ist, aber dass da drunter auch was liegt, wenn man dauernd alles vergisst. Und wir reden jetzt nicht von den Wechseljahren.
Nein, wir reden nicht von den Wechseljahren, sondern tatsächlich einfach in der Schulzeit. Es ist heute noch so, dass wenn ich Sachen lese und oben links anfange an der Seite und unten rechts bin, dass ich nicht mehr weiß, was oben links stand.
Immer?
Häufig, okay. Muss ich üben. Also
wow.
So, deswegen ist es für mich jetzt wirklich richtig, richtig, richtig krass und toll, dass ich mein eigenes Buch als Hörbuch reinsprechen werde.
Hammer, ja, weil du hast dich ja auch reingelesen, du hast ja auch einen Anspruch an dich. Ne?
Voll.
Du
das
halt
ist ja
Bock,
das
da
Ding.
So einen banalen Scheiß zu schreiben.
Na klar.
Das Buch ist geil nebenbei.
Schön,
ja.
Das freut mich.
Gehen wir
und
noch mal rein.
Das ist aber das Ding, weißt du, weil natürlich, wir wissen ja alle, was Qualität ist. Und ja, wenn du dann mit den tollsten JournalistInnen irgendwie arbeitest, dann ist so, wow, okay, I don't touch it.
Ja.
Ja. Und so ist es natürlich auch mit dem Vorlesen oder mit Sachen zu lernen. Und es sind halt Sachen, die fallen mir schwer. Also ich werde jetzt auch nächstes Jahr angehen, Portugiesisch zu lernen. Und das ist nicht das Leichteste für mich.
Nee, finde ich auch schwer.
Aber
also
überhaupt Sprachen zu lernen, mir Sachen zu merken. Aber ich habe halt in der Zwischenzeit nicht mehr den Notendruck dahinter und irgendwie performen zu müssen. Und deshalb kann ich eben in der Zwischenzeit, und das war mein Befreiungsschlag, war, ich werde jetzt nicht mehr für was bewertet, sondern und es muss was abgefragt werden und ich muss performen für irgendwas, sondern ich kann das ja jetzt für mich machen. Also ich habe trotzdem weiter Englisch gelernt und ich finde Sprachen auch toll. Und ich habe ja auch eine Zeit lang auf Mallorca gelebt und ich verstehe auch viel Spanisch, aber das Sprechen kam noch nicht raus. Und damit einfach mit allem auch meinen Frieden zu haben, dass ich mich für Sachen begeistern kann und was toll finde, aber ich es nicht im totalen Perfektionismus irgendwie machen oder sagen wir mal das, was vielleicht angesehen ist als Perfektionismus oder bewertet wird, als das ist richtig, richtig toll, sondern mir einfach zu erlauben, da in die Freude zu gehen und Sachen trotzdem zu machen.
Ja, und du musstest aber durch dieses Tal des Bewertetwerdens, also durch den Schmerz der Abwertung.
Und
oder
das macht natürlich
das
total krass was mit deinem Selbstwert und also das hat mit meinem Selbstwert sehr viel gemacht, weil wenn du einfach immer wieder frustrierende Erfahrungen machst in Form von Noten und Versetzungsschwierigkeiten, macht das natürlich nicht sehr happy. Also ich war so in Musik, in Sport, so in Kunst, das waren so total meine Fächer und dann eben kam es von Jahr zu Jahr drauf an, welchen Lehrer, Lehrerin ich hatte in bestimmten Fächern hatte.
Wow.
Und,
also war es total abhängig vom System und von den entsprechenden Personen. Gab es irgendjemanden in der Schulzeit, einen Lehrer, beispielsweise die Chance ist am größten, der an dich geglaubt hat?
Kann ich mich aktiv nicht dran erinnern.
Okay.
Also es war eher so, dass ich später nochmal mit meinen Eltern darüber gesprochen habe, weil es gab schon auch alternative Systeme, aber es war halt damals so, man ging in die Grundschule und dann in die 5. Klasse Gymnasium. Das war so das Konzept von Schule. Und ich habe da mit meinen Eltern auch nochmal drüber gesprochen. Es gab schon auch alternative Schulen, aber auf die Idee sind sie halt nicht gekommen. Und ich wusste es eben auch nicht besser. Also es kam nie in mein Feld, dass ich hätte zu meinen Eltern sagen können, so, ich möchte aber lieber das und das machen, das wäre so mehr mein Ding. Sondern das war schon, ich komme da irgendwie durch. Ich bin neulich interessanterweise in einem Interview gefragt worden, dass, weil ich habe, also ich wusste immer, dass ich Interior-Stylistin werden möchte und ich weiß, ich bin mit 14 in Hamburg zu Besuch gewesen und mit der U2 am Baumwall entlang gefahren und habe gesagt, und da bei Gruner und Jahr, da werde ich arbeiten. Und so ist es ja auch gekommen. Also da wusste ich das schon. Und ich habe in meiner Abiturzeit mich informiert, wie man das werden kann. Und
aber im Alleingang.
Ja, im Alleingang. Und damit sitze ich im Moment noch, weil das finde ich total interessant, weil einerseits ist meine Schulzeit sehr dunkel und sehr, sehr frustrierend. Und andererseits muss es ja Anteile in mir gegeben haben, die zum Telefonhörer gegriffen haben. Ich habe recherchiert, wie ich Interior-Stylistin werden kann. Ich wollte das unbedingt. Ich wollte nach Hamburg. Ich wollte da arbeiten und das habe ich auch alles gemacht.
Aber und, sehr schön, also freue ich
mich. Das, also ich finde es gerade so interessant für mich selber, dieses Aha-Erleben, das ist jetzt vor ein paar Wochen gewesen in dem Interview, dass ich so dachte, ja krass, stimmt, welche Anteile waren das? Also die schlummern ja auch in mir.
Ja, schön. Also finde ich nämlich in der Gänze unglaublich wichtig, weil, also es könnte ja auch der Eindruck entstehen bei uns im Podcast, dass es immer nur um die Kellertür geht, um immer nur diese unteren Schubladen aufzumachen. Nee, das ist es nicht. Es geht eigentlich nur darum, die zu integrieren und die schon sehr regelmäßig mitzunehmen, diese ganzen anderen Anteile, die ja offensichtlich sehr kraftvoll waren und sind, die auch eine gewisse Resilienz dann gebracht haben. Ja. Und da finde ich heute oder auch in den letzten Jahren ist so mein Gefühl, dass der Fokus dann zu doll darauf war. Und ja, um das zu integrieren, muss man sich da auch mal eine Runde drin suhlen, das ist alles korrekt. Aber das fehlt mir tatsächlich heute in der gesamten Zeit, was jetzt auch Gesellschaft, Politik und so weiter angeht, dass unfassbar viel irgendwie gejammert wird, gejault wird und wir uns selbst bemitleiden, wie schrecklich das alles ist, dass vielleicht mal keine Bananen im Regal liegen. Also jetzt mal als ein Beispiel. Also sprich, dir begegnen jetzt auch deine Anteile, mit denen du ja gut klargekommen bist. Also voll, die dich irgendwie nach vorne gebracht haben oder weitergebracht haben.
Und die, ich brauchte aber, das ist ja immer das Ding, ne? Ich brauchte aber offensichtlicher in den letzten Jahren für meine Entwicklung, ja, die unterschiedlichen Steps, die ich gemacht habe, die Geschichte. Meine Schulzeit ist dunkel und es war frustrierend und es war ein Freiheitsschleier, wirklich, ich erinnere noch physisch in meinem Körper, als ich in unserem Auto saß und mit gepackten Sachen nach Hamburg fuhr und dachte so, das ist jetzt meine Freiheit, endlich kann ich machen, was ich will und es wird nicht mehr in irgendeiner Form über ein Zeugnis bewertet und ich kann jetzt einfach den Impulsen und meiner Kreativität nachgehen. Das war richtig frei und gleichzeitig jetzt auch zu merken, ja, aber da war und das ich fühle, das sind mehrere Anteile. Das war jetzt nicht nur ein Anteil, der mich da so nach vorne getrieben hat, und sondern da so ganz klar war, so ich mach das. So war es eben mit dem Buch auch. Du hast vorhin ja gefragt, wie es dann dazu kam, dass ich das Buch weitergeschrieben habe. Es war einfach total logisch. Und dadurch, dass ich eben dieses Astrochart 2005 auch hatte und ich dieser Astrologin sehr vertraue und für mich Astrologie sehr hilft, um mich auch auszurichten, war es klar, ich werde irgendwann dieses Buch schreiben. Ich habe nur einfach keine Ahnung, wie. Und ich habe Lust, mein Wissen zu teilen, ob es jetzt in Form eines Buches ist oder in einem Workshop oder Podcast. In einem Artikel oder in einem Podcast. Ja, weiß ich nicht. Und dass das dann alles so dazu gekommen ist, ist so, ja, immer wieder auf das Leben im Außen zu hören. Und ich habe das nicht forciert. Man kann nicht, weißt du, ich hätte auch ja wunderbar mir eine To-Do-Liste machen können, ja, und überlegen können, man braucht aber noch eine Agentur und einen Agent. Dann hatte ich auch eine Zeit lang, das, weil ich so das Gefühl hatte, darüber geht das auch. Die kam aber auch in mein Leben auf Empfehlung. Und dann auch zu merken, das funktioniert für mich nicht, das wieder gekündigt und dann auch zu, also so. Weißt du, ich hätte ja auch sagen können, ich halte da weiter dran fest, aber es war für mich einfach in dem Moment, stimmte der Vibe einfach nicht, so das, was ich brauchte. Und das war auch für mich ein großer Step zu sagen, weißt du, weil ja, dann hatte ich ja schon eine Agentin. Und dann zu sagen, ich halte daran aber fest und ich merkte aber jedes Mal, wenn wir im Kontakt waren, dass ich ganz viele Sachen von mir zurücknehme und der Person, also eher ins People-Pleasing dann gegangen bin. Und dann dachte ich so, wie soll das funktionieren, wenn ich die Art und Weise des Buches schreiben möchte, wie ich es schreiben möchte, dann kann das nicht mit jemandem an meiner Seite funktionieren. Also welcher Verlag soll dann zu mir kommen, weißt du, so wenn da jemand so dazwischen ist. Und dann habe ich das wieder gekündigt. Da habe ich gedacht, ja, dann schreibe ich halt kein Buch, ist okay. Und ich glaube, dann ein halbes Jahr später kam dann der Resianer Verlag zu mir und hat gefragt, ob ich ein Buch schreiben will. Und da war ich, das kam so total aus dem Off auch.
Ach so.
Dann dachte ich so, okay. Und dann habe ich meine ganzen Bedingungen, wie ich ein Buch schreiben möchte und hinter welchem Buch ich stehen kann, habe ich von Anfang an gesagt, vor allem auch meine ganzen Bedürfnisse geäußert, weil auch wenn das nicht gegangen wäre, dann auch dann hätte ich es nicht gemacht, weil dafür hatte ich einfach journalistisch schon viel zu viele Jahre an Erfahrung, dass ich wusste, was ich gerne für einen Style möchte, wie das aussehen könnte, Mitspracherecht haben wollte und so weiter. Und ich hatte einfach ganz, ganz großes Glück auch mit dem Team im Verlag, die einfach so eine große Wertschätzung mir gegenüber haben, dass ich das alles so umsetzen durfte. Und dann bin ich da einfach dem weiteren Ruf gefolgt. Und das Interessante ist, dass es zwischendurch wirklich große Krisen waren. Und ich immer so dachte, warum hat mir diese Astrologin das gesagt?
Hat die von den Krisen nicht geredet?
Nein. Ganz genau.
Okay, das ist total scheiße. Ja, okay.
Und ich war nur so, was für ein Mist, ich überweise das Geld. So, ich hatte wirklich diverse Phasen, wo ich so dachte, ich überweise das jetzt wieder zurück, ich lasse das. Das holte meine der schlimmsten Schule. Der Druck war riesig, mein eigener Druck war riesig. Das holte wirklich nochmal sehr viel Schulerinnerungen nach oben. Vor allem auch, was mein Thema des Selbstwerts anbelangt.
Oh, oh mein Gott.
Das war echt schmerzhaft. Meine Kopfschmerzen kamen zurück.
Logisch.
Weil ich einfach so einen unglaublich inneren Druck hatte und oder mir auch gemacht habe. Und das nicht, ich habe ja meine Tools, deswegen sage ich immer, ich bin meine eigene beste Klientin, ja, und nutze dann das auch, ja, meine Kompensation und Bewältigungsstrategien. Ja, einfach viel mit meiner Atmung auch gearbeitet. Ich habe aber auch eine ganz, ganz tolle Akupunkturfrau, bei der ich jede Woche war. Ich bin zu Massagen gegangen. Ich habe mit meiner Traumatherapeutin weitergearbeitet, sehr engmaschig auch, weil das, ich habe ja vorhin davon gesprochen, dass ich in den Krisen bei mir immer das Entwicklungsgold sehe, dass ich das hebe, auch wenn das schmerzhaft ist.
Ich habe dann direkt nachgefragt, wieso jetzt ausgerechnet Gold, weil in dem Moment ist es leider pechschwarz und man denkt, nein, ich möchte das alles nicht. Und du, du benennst es aber als Gold auch schon in dem Moment?
Ja, weil ich sage, ja, ich will das.
Okay.
Weil ich merke, dass das so tief in mir verankert ist und kontinuierlich in mir läuft und ich einfach früher sehr viel körperliche Schmerzen hatte und ich mich dem gerne widmen möchte und dem folgen möchte. Und dementsprechend habe ich dann einfach ein ganz, ganz tolles Kompetenzteam für mich gehabt, um so um diese Zeit des Buches schreiben zu können auf der einen Seite und andererseits eben mich mit meinen Thematiken, die ich sehr prägend in der Schulzeit erlebt habe, damit einfach auch das integrieren zu können und diese Anteile zu wertschätzen und mich da auch nochmal auf einer ganz neuen Ebene auch wertschätzen konnte.
Mitzunehmen.
Ja. Und Conny meinte dann, meine Frau sagte irgendwann so, vielleicht hat die Astrologin dir das nicht unbedingt gesagt, weil es ein total easygoing Prozess ist, weil wir denken ja oft, man sitzt irgendwo fein und schreibt da sein Buch und das für mich war es wirklich ein sehr körperlich intensiver Prozess. Und das, was ja auch die Astrologie macht, die sagt dir ja auch deine Potenziale, wo du dich hinentwickeln kannst. Und das Buch war für mich, wie vielleicht für andere, ein Baby zu gebären und dann dann einfach in diese neue Phase des Mutterseins reinzuwachsen und Co. Mhm. Und bei mir ist es eben das Buch in eine neue Lebensphase auch hineinzuwachsen und mich darin besser kennenzulernen. Und damit hatte sie eben auch total recht. Das Buch hat mich wirklich auf eine neue Ebene, physisch, aber auch mental einfach gebracht und ich durfte mich darüber sehr, sehr gut nochmal auch kennenlernen.
Aber finde ich auch sehr nachvollziehbar, den Gedanken, dass alles, was wir produzieren oder was eben sehr, sehr viel mit uns zu tun hat oder was in uns wächst, ist alles wie eine Schwangerschaft.
Ja, total.
So, seit wann ist das Buch denn draußen?
Also seit dem 18. noch, Oktober.
Okay, bist du noch im Wochenbett?
Danke, dass du das fragst. Du bist so ein Schatz.
Ganz relevant.
Genau so bezeichne ich gerade meine Phase. Ich bin im Wochenbett.
So.
Und ich bin einmal ganz kurz hier nach Deutschland, um eben zwei Workshops zu unterrichten, dich zu sehen. Und in München haben wir auch noch ein Podcast-Interview. Und genau das habe ich vor 2 oder 3 Tagen gesagt. Ich habe kurz mal mein Wochenbett verlassen, um hier einmal aufzutauchen, auch mein Hörbuch aufzunehmen. Das wird auch noch passieren. Und dann ziehe ich mich wieder zurück dahin, weil es ist wirklich eine ganz wundervolle Phase des Integrierens, damit sein, zu würdigen, dass ich es gemacht habe. Die Feedbacks, die ich bekomme, die Leute, die sich bedanken und auch also so eine große Wertschätzung auch mir gegenüber äußern und auch sagen, so danke, dass du dir die Zeit genommen hast, all dieses Wissen auch da zu schreiben und mitzuteilen. Weil es für mich eben, das war so mit der Antrieb auch, das, was ich mir halt am Anfang meiner Reise gewünscht hätte, vor allem eben so 2011, 2012, 13, mehr übers Atmen zu erfahren. Ich habe mir das einfach sehr viel recherchiert und erarbeitet, also selber über meinen eigenen Körper. Und das habe ich eben im Buch auch geteilt, einfach dieses Grundwissen, was wichtig ist für eine persönliche Entwicklung und eben auch die Atempraxis immer wieder zu nutzen. Ja, weil egal, ob wir Yoga machen oder meditieren, Achtsamkeitsübungen, Traumatherapie, es wird sich immer wieder auf den Atem auch bezogen und der Atem wird integriert. Und ich nehme an, du wirst das auch bei deinen Klientinnen mit integrieren. Ja, also dieses erstmal wieder bei sich anzukommen und das Wissen darüber zu haben, was heißt es, einen tiefen Atemzug zu nehmen? Ja, auch und mit Mythen aufzuräumen. Und das sind alles Sachen, die mir einfach mal wichtig waren, da festzuhalten.
Und vor allen Dingen auch dieses, sich wahrzunehmen, dass man nicht atmet.
Ja.
So, das finde ich, das ist ja wie so eine Grubenlampe, die dann angeht.
Ja.
So, und das ist für mich zumindest immer schon so ein erster Schritt festzustellen, ich habe, glaube ich, vor einer Stunde gefühlt das letzte Mal geatmet, was natürlich so nicht stimmt, weil es ja automatisch ist. Aber ja, das finde ich also selber total wichtig, das erstmal nur wahrzunehmen. Ich hatte vorhin noch eine Frage, die ist jetzt immer wieder weg. Ja, wurscht. Wir nehmen mal einen tiefen Atemzug. Lass uns da mal ein bisschen reingehen in dein Buch. Ich hatte mir so ein paar...
Du hast damit gearbeitet.
Ja, das mache ich schon immer.
Also
das
ist ja toll.
Das hat ja alles mit mir zu tun. Also deswegen,
ja, ist richtig toll.
Das könnten wir jetzt stundenlang machen, das ist ein bisschen doof. Aber bei Fragen zu deiner Inspiration, das fand ich sehr schön, diesen Teil, weil du ja auch so ein großer Freund der Sprache und der Kommunikation bist.
Ja.
Und ich das eben auch so wichtig finde, das zu kombinieren, weil wir natürlich über Sprache uns so verständlich machen und wer Sprache liebt, so, liebt Sprache. Schlauer Satz. Und wir haben eben so wahnsinnig viel in unserem Sprachgebrauch, was alles schon so ein bisschen totlabelt. Und zum Beispiel fand ich das ganz toll, die Frage, gibt es alternative Wörter, die Selbstakzeptanz und Wachstum fördern könnten? Oder welche Assoziation hast du mit dem Wort Fehler? Wie wirkt sich diese Sichtweise auf deine Motivation und dein Selbstvertrauen aus? Und jetzt, gibt es eine Möglichkeit, das Wort Fehler anders zu betrachten? Etwa als Lernmöglichkeit oder als Teil des Wachstums?
Das ist ja richtig für dich geschrieben.
Aber ist es nicht immer so? Ist es nicht bei dir immer so? Bei mir ist es immer so. Ich schlage irgendwas auf und denke, sag mal,
das ist ja
kennen
für
wir
mich.
Uns? Genau. Also, vielleicht magst du davon so ein bisschen erzählen, warum das für dich wichtig war, dass die herkömmliche Sprache dir irgendwie nicht mehr geholfen hat oder dass du Alternativen haben wolltest und was das am Ende mit dem Atem macht wieder.
Naja, ich habe eben für mich und meine Entwicklung festgestellt und das Thema Fehler, kannst du dir vorstellen, jetzt mit der Geschichte aus der Schulzeit. Ich hatte natürlich sehr viele Anstriche von Fehlern mit roter Farbe. Und was hat das mit meinem Körper gemacht? Und zwar eng und Angst. Ja, ich schaffe irgendwie wieder irgendwelche Ziele nicht. Also für mich ist das Wort Fehler connected mit meiner Vergangenheit und sehr viel Erfahrungen, die ich in meiner Schulzeit gemacht habe, dass wenn ich Fehler mache, hat das Konsequenzen, die mich eng machen, die mich frustrieren, die mich vielleicht auch wütend über mich selber machen, dass ich es nicht besser kann. Mhm. Und dementsprechend, wenn Menschen über Fehler gesprochen haben oder ich in Jobs Fehler in Anführungszeichen gemacht habe, kam diese unglaublich intensive Körpererinnerung zurück. Mhm. Ja, Schwitzen, mir wurde heiß, ja, gleichzeitig kalt, mein Körper hat sich zusammengezogen, ich habe große Angst bekommen und da reden wir jetzt vielleicht davon, dass ich vielleicht bei einer Fotoproduktion irgendeine Sache mal falsch verschickt habe. Also kein Fehler, der schlimm ist. Mhm. Ja, also wo man so sagt, ja, dann schickt man es halt einfach wieder woanders.
Aber deine körperlichen Symptome haben auch Panik gemacht, ne?
Ja, also nicht Panik, aber schon richtig viel Stress. Ja, richtig viel Stress. Und das fand ich einfach mit der Zeit interessant zu beobachten. Mhm. Also auch, wenn ich immer wieder mit Klientinnen arbeite und ja, und man darüber redet, zum Beispiel, dass man sich einer bestimmten Entwicklung vielleicht öffnen möchten, ja, dann reden wir ja oft davon, ich lasse das jetzt mal zu. Mhm. Also ich möchte mich gerne verändern, ich möchte in einen neuen Schritt gehen und ich lasse das mal zu. Bei mir macht es zu. Also ich lasse zu, mache meinen Körper zu und damit habe ich dann irgendwann mal eine Zeit lang gesessen.
Aber wenn ich etwas zulasse, dann mache ich doch auf.
Ja, du machst es auf, ich mache es zu. Und das fand ich interessant, damit zu experimentieren. Mhm. Was macht ein Wort wie Fehler in meinem Körper, wenn ich das viel benutze oder wenn mir das begegnet? Wenn Menschen über Zulassen sprechen, habe ich auch damit gesessen und habe gesehen, ja, meinem Körper macht es aber zu. Wenn Menschen über Loslassen sprechen, macht es mir Angst. In der Meditation zum Beispiel, ja, hören wir ja oft immer lass los, das Mantra, ja.
Genau.
Ich sitze da und habe unglaubliche Angst. Mein Körper, ja, mein Herz fängt an zu rasen, weil ich einfach Verlustängste aus der Vergangenheit habe, ja, die frühkindlich geprägt sind und mir macht das große Angst. Ich habe das aber trotzdem praktiziert. Ich war dann ja im Bambi-Reflex in den Meditations- und Yoga-Sessions und habe das gemacht, was mir der Lehrer, die Lehrerin gesagt hat und habe dann irgendwann mal mehr und mehr, als ich ankam, mit meinem Körper in Verbindung zu gehen, zu sehen, ah, das Mantra tut mir gar nicht gut, lass los.
Das fand ich wirklich toll. Also sorry, dass ich dich unterbreche, aber das hat mich richtig abgeholt auch. Und das kenne ich auch in der Kommunikation von Freundinnen, immer dieses lass einfach los. Ich finde schon das Wort einfach ist so ein Schlag in die Fresse an der Stelle, weil ich finde das überhaupt nicht einfach und du beschreibst es so schön und ich würde mal mutmaßen, dass es sehr, sehr viele genau so kennen. Deswegen finde ich dieses Kapitel ganz wundervoll. Finde andere Vokabeln, andere Worte.
Check mit den Worten ein. Also weil so zum Beispiel bei Conny, meiner Frau, ist es so, loslassen ist für die totale Öffnung und Freiheit und ihr Körper wird offen, weil die eine ganz andere Erfahrung gemacht hat mit der Thematik und sie keine Verlustängste in der Art und Weise physisch kennt an Erinnerungen, wie ich sie kenne. Und deswegen schreibe ich eben auch im Buch, ja, du sagst zulassen, wieso, das geht doch auf. Super, das Wort funktioniert für dich. Ja, für deinen Körper und für dich funktioniert das. Und ich habe überhaupt nicht die Ambition zu sagen, nee, aber das musst du doch ändern, das ist falsch. So, du kannst doch nicht einfach mit dazu lassen. Ich werte nicht darin, sondern meine Einladung im Buch ist es und über die Sprache, schau, was es mit dir macht. Und wenn du merkst, so, ja, lass einfach los, ja, zu merken, boah, es macht mir wirklich Stress im Körper zu sehen, ich benutze es für mich jetzt erstmal anders. Also ich habe dann gelernt für mich, ich öffne mich oder ich fühle mich sicher und öffne mich. Ja, also dass ich Sicherheit in meinem Körper etabliere, weil der Körper ist ja den ganzen Tag dabei zu schauen, dass wir sicher sind, dass wir uns sicher fühlen. Und dementsprechend machten eben auch Worte mit mir etwas und die ich nutze, die ich natürlich auch mit unseren Studentinnen oder Klientinnen auch nutze und lade dazu ein, wenn ich Leute immer wieder höre, die verzweifelt sind und sagen, ja, aber ich lasse es doch jetzt schon alles zu und jetzt kommt es trotzdem immer wieder. Und ich dann mehrfach das Wort höre, dazu einzuladen und aufmerksam zu sagen, du, was ich gerade viel gehört habe, ist das und das Wort und der Satz. Lass uns doch vielleicht mal zusammen kurz ausprobieren, ob sich der Satz, ob dir der vielleicht ein bisschen mehr Öffnung und mehr Sicherheit körperlich, physisch schenkt. Und das damit zu experimentieren. Ja, und davon gibt es viele Worte, die wir viel benutzen. Und damit einzuchecken, das liebe ich einfach. Und nochmal, ja, mir geht es nicht um eine Bewertung. Also mir geht es nicht um, das ist richtig, das ist falsch.
Nee, das kommt ja auf jeder Seite.
Was ist für dich gut? Also was funktioniert für dich?
Das finde ich super schön an dem Buch. Also ich fühlte mich da total abgeholt. Ich finde es sehr empathisch, also mit all den Sachen, die wir jetzt schon besprochen haben, das kommt irgendwie sehr, ja, es ist sehr warmherzig, es ist sehr weich und hat trotzdem aber so eine Klarheit. Du willst es auch rüberbringen und du hast einen Haufen Erfahrung und dieses, dass du dein eigenes bestes Beispiel bist, das finde ich super wertvoll, weil dieses, wenn irgendjemand über irgendwas so neutral berichtet, Entschuldigung, lege ich nach drei Seiten weg. Oder es passiert das, was du beschrieben hast. Ich fange vorne am Text an der ersten Seite oben links und unten rechts, denke ich, okay, was war jetzt nochmal oben links? Weil es mit mir überhaupt nichts zu tun hat.
Ja, ja, ich habe das Buch so aufgeteilt, wie ich es selber nutzen würde. Also, dass ich es, ich habe ja auch gesagt, man kann es auf unterschiedliche Art und Weise nutzen. Also es gibt hinten im Buch 4 Seiten des Buches, weil das war das, was du vorhin ja auch erzählt hast, warum ich einlade, auch von hinten zu lesen. Weil ich glaube nämlich, wenn ich ein Buch lese und hinten anfange, dass da die Autorin, der Autor mir genau das sagt, was die Essenz aus dem Buch ist. Und das ist, glaube ich, bei jedem Buch immer wieder meine Hoffnung. Und deshalb habe ich hinten ein Manager-Summary geschrieben über 4 Seiten, die ich einlade zu sagen, so, das ist, wenn du keine Zeit hast oder nicht gern liest, aber du möchtest trotzdem gerne was mit deinem Atem machen, dann kannst du einfach die 4 Seiten erstmal lesen. Und ja, mir einfach wichtig war, dass man tatsächlich das Buch einfach aufschlagen kann, liest vielleicht 2, 3 Seiten, hat einen Impuls und legt es wieder weg. Also es ist eher ein Buch, was einen begleitet und man immer wieder reinliest. Und man kann es auch von, also ich habe auch von Menschen gehört, die haben es komplett durchgelesen und durchgearbeitet und wissen aber auch, sie werden es wieder mal zur Hand nehmen und nochmal wieder nachlesen oder einen neuen Impuls rausholen. Und dafür ist es auch gedacht. Und so ist es, wie ich Bücher liebe zu nutzen. Deswegen habe ich es auch sehr so zu meinem eigenen auch gemacht.
Sehr schön.
Und durfte ich auch.
Ja, richtig toll. Ja. Also das hat mir auch sehr gut gefallen.
Danke.
Der nächste Punkt, den ich da angekreuzt habe, war das Thema Koregulation. Also da würde ich auch gerne einsteigen oder lass uns da mal einsteigen. Thema Energie oder auch überhaupt Atem. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt in einem Konzertsaal sitze, dann merke ich, dass keiner atmet.
Ja.
Und ich habe mich ja längst angepasst, also atme ich auch nicht.
Auch, ja.
So, die Leute sind zum Teil ja Durchschnittsalter 90, da wird sowieso nicht geatmet, aber ich habe dann nichts von dem Abend. So, und dann fange ich an zu atmen, kann mich ja erstmal nur um mich selbst kümmern so. Und wenn ich das jetzt beobachten würde, würde ich davon ausgehen, dass andere um
das
mich
ist
rum
so, ja.
Genau, auch anfangen würden zu atmen. Und dann wird es irgendwie besser. Was weißt du von dir? Also, weil wenn du sehr sensibel bist, dann bist du ja durchgehend damit beschäftigt, die anderen zu regulieren. Also dann bist du ja sehr viel mit Koregulation von deinem Energiefeld gegenüber, was nämlich auch nicht atmet oder was sonst was für einen Stress hat. Und dann fängst du unbewusst als Kind an, das alles auszugleichen.
Ja.
Was ist dein Thema da drin oder was hast du über dich gelernt? Weil ich glaube, dass es sehr, sehr, sehr viele haben und da nicht wirklich, noch nicht bewusst genug, sagen wir es mal so, mit umgehen.
Ja, die Koregulation beginnt ja sehr früh, ja. Also wir sind ja schon im Mutterleib, dementsprechend auch da. Es wird häufig auch häufig von Coaches oder TrainerInnen auch gesagt, dass man als Baby noch ein reguliertes Atemmuster hat. Das stimmt aus meiner Erfahrung eben nicht, weil wir schon sehr früh im Mutterleib uns dem Atemmuster unserer Mutter anpassen, also in dem Umfeld, wie unsere Mutter ist, wie viel Platz haben wir eingeräumt, ja? Also wie ist der Atem der Mutter und wie viel Platz habe ich als Baby in dem Bauch und wie ist dann der Atem, ja, also mein eigener Atem. Und dann kommt noch dieser unglaubliche Akt der Geburt hinzu, der wirklich intensiv ist, wie wir hier alle ankommen auf der Welt. Und auch das macht eben teilweise was mit dem Atem. Ja, egal ob eine Nabelschnur um Hals, Fruchtwasser schlucken, Notfallkaiserschnitt, wie viel Angst hat die Mutter? Ist es wie ein Hämmer, wie ein Stopper? Also gibt's ja alle Formen von Varianten. Und natürlich macht auch das was mit dem Körper und mit dem Atem.
Und trotzdem ist es das Natürlichste der Welt.
Es ist das total Natürlichste
der Welt. Und das finde ich immer wieder wichtig. Es passieren wilde Sachen, auch logisch unter einer Geburt.
Voll.
aber es ist das Allernatürlichste
voll,
der Welt.
Total, das ist so. So ist es gedacht genau. Und so kommen wir hier an. Und ich meine, weißt du, ich bin selber Notfall-Kaiserschnitt, wenn es diese Möglichkeit nicht gegeben hätte. Mhm. Und da bin ich auch meine Phasen durchgegangen von, ich fand es total schrecklich, dass ich nicht meinen eigenen Weg da habe durchfinden können, bis hin zu irgendwann, dass ich geschnellt habe, ja, dann wäre ich aber und vielleicht auch meine Mutter einfach gestorben, wenn es die Möglichkeit nicht gegeben hätte. Mhm. Ja, und da zu sehen, das ist ein intensiver Prozess und wir können das einfach übers Leben hinweg uns dahingehend einfach besser und besser wieder kennenlernen. Und ich finde das auch ganz wundervoll zu sehen, welche Bewältigungsstrategien, Kompetenzen oder Kompensationsstrategien habe ich in meinem Leben, die möglicherweise auf Körpererinnerungen meiner Geburt zurückgehen können.
Genau.
Und dann geht es ja schon einfach sehr früh los, wenn wir draußen sind. Und wir sind ja einfach dann auf Hilfe angewiesen, die ersten 2 Jahre. Und dann da
auch noch länger.
Oder noch länger, auf alle Fälle. Dann eben auch, wie erleben wir Koregulation? Ja, genau. Es gab ja früher, ich weiß nicht, wie das heutzutage noch gehandhabt wird. Ich könnte mir vorstellen, es gibt es trotzdem noch, ich weiß nicht, erinnerst du noch diese Räume, wo die Kinder dann alle hinter der Glasscheibe waren, die ganzen Säuglinge und Babys und auf der Säuglingsstation? Gibt es das heutzutage noch?
Das ist ja ein bisschen her schon bei mir.
Also, I don't know. Mhm. Auf alle Fälle, das sind ja Sachen, ja, da brauchst du ja eigentlich, bist die ganze Zeit so eng mit der Mutter verbunden und dementsprechend, also ich erlebe jetzt in meiner Bubble Geburten, wo die Kinder dann einfach wirklich da sind und direkt auch eine Koregulation von den Eltern auch bekommen im Sinne von, ja, egal was ist, Körperkontakt, Körpernähe.
Aber das
und
ist
dass
das
die Kinder
im Positiven.
Da sind. Das ist das im Positiven.
Das ist im Positiven. Und trotzdem, glaube ich, also das ist jetzt einfach nur auch reingeworfen, also tut es gut, logischerweise. Mhm. Und du bist aber auch als Säugling irgendwie mit korregulieren.
Ja.
Oder du lernst das ganz früh, wollen wir es mal neutral formulieren. Und dann ist das wirklich ein ganz bewusster.
Ja, weil du kriegst das ja alles mit.
Genau.
Also so, du kriegst ja einfach mit, über Blickkontakt, Hautkontakt, deswegen.
Atem, Herzschlag,
voll,
Energiefeld.
Total, weil es, weißt du, so, das ist ja auch so das Ding, dass viele Menschen meinen, so über Coaching und Gesprächstherapie an ihre Themen dran zu kommen. Und kommen wir auch bis zu einem gewissen Grad. Und es ist auch total super. Mhm. Und gleichzeitig ist es mega wichtig aus meiner Sicht, wirklich die Körperpsychotherapie zu machen. Zum Beispiel sowas wie Somatic Experiencing Namen. Da gibt's einfach einige Beispiele, wo du den Körper mitnimmst, weil genau diese frühen Prägungen, die wir da haben, die Erfahrungen, die wir machen, ja, und auch Speicherungen damit im Körper haben, die können wir nicht benennen, die können wir fühlen, da können wir unseren Körper mitnehmen und eben sehen, ja, wie haben wir uns da angepasst.
Und also, wir können da wieder hinkommen.
Ja, auf alle Fälle.
Also, weil wir können das fühlen, würde ich erstmal sagen, so dafür muss ich aber schon ziemlich.
Da können wir wieder hinkommen.
Dürfen wir wieder hinkommen, wenn uns das interessiert.
Ja.
Kannst ja mal ein Beispiel oder so ein paar Beispiele geben, wo was im Körper gerne sitzt quasi, also jetzt mal aus deiner Erfahrung, weil viele haben ja auch unendlich viele Wege hinter sich, weil die Symptome von was auch immer nicht aufhören. Mhm. Und
ich habe im Buch über eine Skizze auch gemacht, eine Bodymap, die sich auf die TCM auch beruft. Mhm. Also ich selber liebe auch die TCM. Ich finde auch
traditionelle Schulmedizin.
Genau, danke. Und den Körper kennenzulernen, ohne ihn zu analysieren. Mhm. Ja, also auch da wieder nicht zu stark in den Kopf zu gehen, sondern tatsächlich, okay, das sind jetzt Körperreaktionen. Und ich erlebe halt auch manchmal mit Menschen, das überhaupt zu sagen, nimm mal wieder deinen Atem bewusst wahr, dass das eben auch schon Angst machen kann. Mhm. Ja, also deshalb für mich ist so Meditation, reden wir viel darüber, dass Leute meditieren. Für viele ist es aber ultra schwer, überhaupt sich still hinzusetzen, sich auf den Atem zu konzentrieren. Das macht eben auch zum Teil Angst, weil es dann einfach ruhig wird. Und bei einer Atempraxis kann ich eben auch eine Atempraxis im Gehen machen. Ja, also ich kann einfach viel vielfältiger erstmal auch die Praxis anpassen und dann mit mir wieder in Kontakt kommen mit den Themen, die ich möglicherweise habe. Ja, also zum Beispiel das Thema Angst und ich fühle mich nicht sicher, das sitzt sehr stark stark im Zwerchfell, eben auch unserem Hauptatemmuskel, der unter den Rippenbögen sitzt. Und das ist mit der Muskel, wenn ich mich nicht sicher fühle, also wenn mir irgendwas begegnet, ein Fehler zum Beispiel, ja, dass dieser Muskel zumacht und eng wird und ich dann eben nicht mehr gut in meinen Körper ein- und ausatmen kann. Oder vielleicht flach in meinen Brustkorb, was noch mehr Stress in meinem Körper macht. Das zum Beispiel.
Und was mache ich dann? Ich kann dir gleich ein Beispiel geben, ja?
Ja, dann gib mal das Beispiel.
Ja, also Stichwort Fehler haben wir ja schon ein bisschen erwähnt. Ich habe vor 3 Tagen, hatte ich einen zauberhaften Gast hier bei mir in der Küche. Wir haben eine wirklich tolle Podcaststunde gehabt und wie es so ist, kommt ja mal vor, sage ich jetzt so sportlich. Ich fand, ich habe alles richtig gemacht, alle richtigen Knöpfe gedrückt und so weiter und so fort. So, Tonspur nicht zu finden, das heißt, das Ding war irgendwie für einen Eimer. Das stimmt nicht ganz, aber so. Dann die gleiche Szene hatte ich, oder fast die gleiche Szene hatte ich ein paar Wochen davor. Da habe ich auch die Tonspur nicht gefunden. Und bis dann mein wundervoller Mann irgendwie kam und sagte, ich finde dir die schon, war ich so ein paar Stunden mit diesem Fehlergefühl. Und habe dann mit meinen Freundinnen telefoniert und meiner Schwester und ich weiß nicht wem. Und habe einfach immer nur gesagt, ich hasse mich. So. Und dann immer, Mensch, nee, musst du nicht sagen und so, das ist ein total böser Satz. Und dann habe ich gesagt, ich habe keinen anderen. Das ist genau der, der wirklich sich jetzt durch mein ganzes System durchschraubt. Und dann habe ich jetzt eben vor ein paar Tagen festgestellt, dass die Tonspur mit dem Podcast nicht da ist. So. Auch mein wundervoller Ehemann hat es leider auch nicht gefunden, konnte mich auch nicht retten. Okay, it's gone. So. Und mein Learning war jetzt schon, ich hatte dann eine halbwegs gute Zeit mit mir. Es war bei weitem nicht mehr so schlimm wie die Wochen davor. Und ich bin im Glück, also jetzt heute würde ich auch sagen, das war totales Gold, dass mir das so begegnet ist, weil sonst wäre ich mir in der Tiefe mit dieser Angst, mit dieser existenziellen Angst vor Fehlern überhaupt nicht begegnet.
Ja.
Die zauberhafte Anwältin und Mediatorin, mit der mir das widerfahren ist, die war natürlich auch wahnsinnig nett. So, also es wiederholt sich, glaube ich, in den seltensten Fällen das Trauma nochmal, dass einem jemand den Kopf abreißt. Natürlich nicht, oder man denkt, es reißt jemand den Kopf ab. Aber so. Deswegen ein bisschen lange Geschichte. Jetzt wusste ich, du kommst heute, du kommst aus Portugal. Und ich sitze da wieder und weiß ja, ich bin eigentlich per Du mit dem Gerät und ich weiß ja gar nicht, was mir da passiert ist. So. Also deswegen wird's dann ja so nebulös, wenn du noch nicht mal die Kontrolle hast, dass du weißt, deswegen hat es nicht geklappt. So.
Und als du diesen Satz hattest, ich hasse mich dafür, wo hast du das wahrgenommen?
Wurde, glaube ich, vor allem irgendwie so eine miese Starre.
Eine miese Starre. Also so ein der ganze totes, Körper war ein totes Gefühl.
Genau, so ein bisschen totes Gefühl. Also im Sinne von, ich steige aus meinem Körper, da ist zumindest sicher.
Wenn du aussteigst, ist es sicher.
Ja, ist viel besser dann da.
Ja. Und das, was du versucht hast, indem du deine Freundinnen, deine Schwester und so weiter angerufen hast, hast du versucht, wieder zurückzukommen und eine Koregulation zu finden. Das war deine Strategie. Ist das so?
Ja, ich glaube, dieses Gefühl, nicht alleine zu sein damit, also nicht so verloren. Ich wahrscheinlich weiter zu atmen, also weiter ins Tun kommen. Also ich saß dann ja nicht irgendwie 5 Stunden in Starre, sondern ich habe dann angefangen, irgendwas zu tun. Ich habe es aber auch in die Meditation mitgenommen. Dann kamen mir mal die Tränen. Da war ich ganz dankbar, weil ich dachte, ah, okay.
Jetzt kommst du wieder zurück in den
Körper. Da ist die Kleine, so, die halt echt denkt,
wie alt
stirbt.
War die?
Ganz klein.
Ganz klein.
Ja, also noch nicht mal Schule.
Ja.
So. Also deswegen, so und jetzt kommen wir auf
Ende. Noch nicht mal Schule, weißt du? So das, ja, das ist ja krass, noch nicht mal Schule, weißt du? Und du kannst dich aber so intensiv daran erinnern und setzt
mein
dann
Körper.
Da. Ja, dein Körper, das meine ich, weißt du, nicht der Kopf, sondern der Kopf hat dir gesagt, ich hasse mich. Und was auch immer damals war und welchen Stresszyklus du da geöffnet hast, vielleicht kommen da noch mal Körpererinnerungen hoch. Ja, hat es einfach was mit deinem Körpersystem und zu tun. Und damals war es sicherer und das ist ein sicherer Ort für dich, raus aus dem Körper zu gehen, zu
oh,
assoziieren.
Ja.
Und dann aber gleichzeitig auch wieder, weißt du, und selbst, obwohl es ein paar Stunden später war, kannst du wieder auf ein Medikissen setzen und die Tränen kommen und du kannst so langsam wieder in deinen Körper zurückkommen. Mhm. Und was du vielleicht das nächste Mal machen kannst, in so einer Stresssituation, ist ein tiefen Bauchzwerchfellatemzug. Ja? Mhm. Wir sagen ja häufig in so, weiß nicht, ob dir vielleicht irgendjemand deiner Freundin gesagt hat, jetzt atme doch erstmal tief durch.
Ich glaube nicht, aber ist egal. Ja.
Und dann, was häufig passiert, ist, dass die Menschen dann einen tiefen Atemzug in den Brustkorb nehmen und wahrscheinlich noch durch den Mund, und beides ist connected mit dem sympathischen Teil des Nervensystems. Das heißt, der Stress wird noch größer in unserem Körper. Mhm. Also der Körper wird noch mehr gestresst. Mhm. Und was ich dir empfehlen könnte, ist, dass du deine Hände an die seitlichen Rippenbögen legst und mit dem versuchst, deinen Atem da wieder hinzubekommen und dann ein- und ausatmest und in den ausatmest, genau, das machst du gerade schon ganz automatisch richtig toll, ein bisschen mehr Druck in deine Hände gibst, ja, und deinem Zwerchfell das Signal gibst, okay, das ist hier sicher, also alleine nur durch den Handkontakt, wie fühlt sich das für dich an? Du bist ein bisschen mehr in Verbindung mit deinem Körper, ne?
Ist gut. Und witzigerweise, ich saß gestern Abend so am Tisch.
Mega.
Schau mal, hatte
wie schlau dein Körper
ist.
Und
mein Mann lachte sich tot, meinte immer, wie sitzt du da?
Ja.
Ich so, weiß ich nicht, aber ist dran.
Ja, super. Ach, lustig. Genau, das gibt uns sehr viel Sicherheit, weil eben das Zwerchfell, du hattest ja gefragt, so wo sitzen so Stellen auch im Körper, geht es um das Thema Sicherheit und Vertrauen. Ja, und da wieder mit einzuchecken, mit seinen Händen, ja, somatisch wieder in Kontakt zu kommen und dann zu versuchen, zurückzukommen zu deiner Nasenatmung, so gut du das kannst. Ja, also nicht über den geöffneten Mund, weil der Mund connected ist. Ja, mit dem Stressor, also gibt eher mehr Stress, wieder zurückzukommen zu deiner Nasenatmung und eine Nasenbauch-Zwerchfellatmung zu praktizieren. Und wenn du es eben physisch okay ist, ein bisschen mehr Druck zu geben, so eine Akupressurdruck, dein Zwerchfell wieder etwas mehr zusammenzuschieben und von innen dann zu massieren, ja, und wieder zurückzukommen zu deiner tiefen Atmung, weil der untere Bereich des Zwerchfells ist mit dem parasympathischen Teil des Nervensystems verbunden. Und so kannst du üben, wieder langsam in deinen Körper zu kommen, ja, dass es sicher ist, wieder in deinem Körper zu sein. Und du eben, das Weinen war super gut, um den Stress abzubauen. Ja, und dann wieder, okay, es ist sicher, meinem Körper zu sein. Und für mich ist es total, also wenn du mich angerufen hättest, dann hätte ich mit dir zusammen eine Runde gehasst. Ja, weil was mir immer wichtig ist im Atem, ja, wir machen nichts weg, sondern wir üben damit zu sein. Und meine Co-Regulation wäre dann eben gewesen, so, okay, wo spürst du den Hass in dir? Ja, und dass wir dann langsam Step by Step wieder in den Körper gekommen wären. Und du hast auf deine Art und Weise den Stresszyklus vollendet. Ja, und sagst ja schon, in der zweiten Situation war es gar nicht mehr so schlimm. Also daran merkst du ja schon, was für einen Entwicklungsstep du innerhalb kürzester Zeit im Grunde genommen gemacht hast. Ja, also physisch, wo du so merkst, wow, okay, da ist viel mehr Entspannung jetzt in meinem Körper. Ja, und du vielleicht noch connected bist mit der Kleinen und mit der Erfahrung und gleichzeitig aber da einfach die Erfahrung in deinem Körper sich schließen darf, diese Erfahrung. Mhm. Und es dann einfach nicht mehr so krass laut und intensiv ist. Und das ist der, das ist der Benefit einer regelmäßigen Atempraxis, ja, dass wir einfach mehr und mehr und mehr das Fenster zwischen Reiz und Reaktion, also der Reiz, ich habe einen Fehler gemacht, meine Reaktion ist, ich hasse mich, ja, dass dieses Fenster dazwischen wieder etwas größer werden kann. Und möglicherweise erinnerst du dich das nächste Mal, ja, dass wir hier gesessen haben, dass deine Hände da schon mal an deinen seitlichen Rippenbögen gelegen haben und du einfach wieder in deine Atempraxis kommst. Weil wenn wir in so einem Stress sind, ja, in so einem Stressor von ich dissoziiere, ich gehe raus aus dem Körper, ich hasse mich, sich dann zu erinnern, einen Atemzug zu nehmen, ist eine Leistung. Ja.
Ja, also jetzt kommt noch eine kleine Seitengeschichte. Ich war natürlich heute Morgen dann früh wach, logisch, hätte mich jetzt auch gewundert, wenn nicht. Und dann merke ich, dass ich so flach atme. So, das weiß ich auch, dass ich dann nicht mehr einschlafe. Und dann habe ich versucht zu atmen, weil damit habe ich schon ganz gute Erfolge mal gehabt, aber vielleicht habe ich es mir auch noch eingebildet, sagst du mir jetzt gleich. Ich habe versucht, länger auszuatmen als einzuatmen.
Super.
Ist aber auch anstrengend.
Ah, ist anstrengend für dich.
Ja, weil ich komme sofort in so einen Erfolgsdruck und finde mich schon total scheiße, wenn ich nur bis 4 ausatmen kann. So, und dann denke ich natürlich im nächsten Moment, okay, dann versuch mal bis 5 auszuatmen. Das strengt mich aber so an, weil ich schon denke, okay, geil, jetzt ersticke ich auch noch. Also, das ist ein bisschen übertrieben, aber irgendwann habe ich es dann aber.
Singst du gerne oder?
Ich tanze lieber.
Ah. Du könntest mal ausprobieren, also das Summen ist identisch mit dem verlängerten Ausatmen oder Ommen, ommst du vielleicht gern?
Ja.
Das könntest du sonst ausprobieren, weil dann kommst du ein bisschen raus aus dem Leistungsdruck.
Genau, weil das ist nämlich das nächste Ding dann.
Mhm. Weil also die verlängerte Ausatmung, also wir sagen dann zum Beispiel 4 Sekunden einatmen, 8 Sekunden ausatmen, hilft eben auch, den parasympathischen Teil des Nervensystems anzusprechen. Mhm. Die praktizieren wir eben auch, wenn wir in einem großen Stressfaktor sind. Mhm. Also oder aufwachen, ja, manchmal wacht man ja so auf, vor allem auch so in den Wechseljahren beziehungsweise auch schon davor. Ja, und da eignet sich total super, eben auch die 4-8, die verlängerte Ausatmung zu praktizieren. Und manche, so höre ich das auch, stresst das total und macht eher mehr Druck. Und dann könntest du eher mal probieren, wie es mit dem Summen. Also du atmest über die Nase ein und summend aus. Mhm. Oder du gehst ins Ommen. Das Ommen spricht dann auch noch den Kehlkopf an und beruhigt eben auch nochmal über den Vagusnerv auch. Und das wären sonst die Alternativen, das auszuprobieren.
Sehr schön. Dich nur mal meinen Mann kurz ankündigen. Falls du denkst heute Nacht, das ist hier so ein Hummelflug. It's just me.
Vielleicht steigt da ja mit ein.
Das kann auch gut sein, genau.
Ja, ich finde, das Ormen ist ja sehr, er meditiert doch auch, oder nicht? Geht so. Okay, könnte mehr.
Wer sagt das?
Okay.
Was ist mehr und was ist weniger?
Ja, was ist weniger, total. Und dementsprechend, ja, könnte das vielleicht hilfreich sein, auszuprobieren.
Sehr hilfreich. Sagst du mir noch einmal was zu der, weil da habe ich tatsächlich ein Buch drüber gelesen, weil ein Freund von mir meinte, also wenn ich das jetzt nicht durcharbeite, dann wird es nie was so ungefähr. Diese Buteyko Methode, weil die nennst du auch in dem Buch und das fand ich ziemlich spannend tatsächlich.
Was fandst du daran spannend?
Ich fand super spannend, vor allen Dingen am Anfang, was es für Kieferverformungen gibt und das ist ja nur der Anfang, auch bei Kindern schon, weil die alle durch den Mund atmen.
Ja,
also und der Freund, der mir das empfohlen hat, der hat angefangen, sich nachts im Mund zuzukleben.
Mache ich auch.
Machst du auch?
Ja, schreibe ich auch im Buch.
Okay, ja, siehst du, ich bin nicht ganz durchgekommen.
Das ist gar nicht schlimm.
Erzähl mal ein bisschen was darüber. Ich fand es schon sehr streng und sehr rigide so.
Genau, also
aber es ist viel drin.
Ja, die Buteyko-Methode ist entstanden von Konstantin Buteyko, der stammt aus der Ukraine ursprünglich und ist eben eine Methode gerade für dysfunktionale Atemmuster und zum Beispiel eben auch im Asthma wird sehr viel damit gearbeitet. Und das ist da kommen Menschen, die wirklich physische Probleme haben, Long-Covid beispielsweise, Schlafprobleme etc. Ja, und damit kann man einfach sehr, sehr gut helfen. Ist eine therapeutische Ausrichtung auch. Und das Strenge, was du nennst, ist die Empfehlung, ist eben 2-mal am Tag 20 Minuten. Und das ist sehr, 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 sehr viel.
Ja, ich finde auch, sich den Mund zuzukleben, finde ich auch ein bisschen hart. Aber das weckt natürlich wieder andere Themen.
Genau, da komme ich gleich dazu. Alleine die Atempraxis, die empfohlen wird, muss man einfach schauen. Also ich passe das auch vor allem jetzt auch in der Ausbildung mit unseren Studentinnen. Ja, man muss das einfach anpassen. Mhm. Wenn ich, ja, es nutzt nichts, wenn ich Menschen auferlege, 2-mal 20 Minuten zu atmen und sich keiner hinsetzt, ist das frustrierend und man macht gar nichts damit. Und deswegen muss man aus meiner Sicht einfach kleiner anfangen mit kürzeren Einheiten und es dann kontinuierlich. Also es ist besser, eine regelmäßige Atempraxis zu machen über einen längeren Zeitraum und dann ja nicht dann lieber nur einmal die Woche 2-mal 20 Minuten, dann lieber jeden Tag 3 Minuten oder 5. Okay. Ja, wenn es 5 Minuten geht, auch super.
Ja.
Ja, und den Mund zu kleben ist so, dass wir eben häufig, also sehr viele Menschen, dysfunktionale Atemmuster entstehen eben über die Mundatmung und eben auch die Gesichtsverformungen dadurch passieren eben durch die Mundatmung, wie du auch schon sagst, sehr früh auch schon bei Kindern. Die Nasennebenhöhlen gehen häufig zu, ja, also wenn wir gerade darüber reden, dass ich immer wieder sage, Nasenatmung, außer
also sagst du auch.
Ja, weil
der Mund ist zum Essen, trinken, küssen.
Ja, genau. Und in den transformativen Atem-Sessions, also Allotropic Breathwork, Rebirthing, Transformational Breath. Und da gibt es super viele Varianten. Also alles, was so Deep-Dive-Sessions sind, da nutzen wir ganz explizit den Atem über den geöffneten Mund, weil da wollen wir den Körper stressen. Ja, und da nutzen wir das, um einfach wieder bestimmte Gehirnregionen auszuschalten, um in der Amygdala zu sein, um in diesen Stresssituationen wieder zu kommen, um Stresszyklen auch zu vollenden. Da macht die Mundatmung total Sinn. Also da bieten wir aber auch im Intesoma Breathwork Alternativen an, einfach weil wir auch traumainformiert arbeiten und das einfach wirklich große, große, große Stressor auch für den Körper sein kann. Und ansonsten ist Mundatmung, Mundatmung, Mundatmung. Und wenn jemand ganz neu mit Breathwork was zu tun hat oder mit dem Atem zu tun hat, dann könnte es die erste Übung sein, Nasenatmung. Ja, den Tag sich zu beobachten, atme ich die ganze Zeit über die Nase.
Also eben nicht Mund.
Nicht Mund, genau.
Und das, also sich einfach nur erstmal nötigen,
darauf zu konzentrieren,
dass man
ja
den Mund zu hat.
Ja, einfach das mitzukriegen und zu merken. Hm. Mit dem Mund abkleben, das machen wir seit Jahren, tatsächlich erstmal in einem Selbstexperiment damals. Conny hat damals bei Patrick McKeown die Oxygen Advantage Ausbildung auch gemacht. Das kommt sehr stark auch aus dem Oxygen Advantage. Und wir haben damals eine Zeit auf Sri Lanka gelebt und konnten in dem Haus nicht gut schlafen und haben dann irgendwie alles Mögliche ausprobiert, um einen guten Schlaf zu haben. Wir beide schlafen eigentlich total gut und haben da dann angefangen mit dem Mundtapen. Mhm. Ich hatte auch Angst, dass ich so dachte, da werde ich ersticken. Mhm. So, also bei mir kam auch
das glaube ich gar nicht. Ah. Bei mir triggert das eher so eine Ohnmacht, dass ich nichts sagen soll.
Ja.
Dass ich mich nicht wehren kann, ja. Also falls es irgendwann interessiert. Also ja.
Verstehe ich total. Deshalb, so beschreibe ich es im Buch aus, ja, kannst du es erstmal auch machen, wenn du vielleicht abends auf dem Sofa sitzt und was liest oder einen Podcast hörst, dass du dann, wenn du eine entspannte Situation zu Hause hast oder in der Küche was machst, das Abendessen zubereitest, dann deinen Mund abklebst. Und eben nicht gleich das für die Nacht mitnimmst. Oder du machst vielleicht mal sonntags auf dem Sofa einen Mittagsschlaf, eine halbe Stunde, stellst dir einen Wecker und klebst dann deinen Mund ab und experimentierst damit. Ich möchte in der Zwischenzeit nicht mehr ohne Mundtape schlafen, weil das, was passiert ist, dass wir eben doch mal dann uns zur Seite legen, der Mund aufgeht und dann wir über den geöffneten Mund schlafen und wir eben dadurch einen eher gestressteren Schlaf und nicht so einen tiefen Schlaf auch haben.
Vor allen Dingen, es geht irgendwie um Kohlenmonoxid oder dass wir davon zu viel drin haben.
Abatmen, genau. Also wir atmen zu viel ab und wir brauchen aber das CO2, brauchen wir im Körper, um den Sauerstoff ins Blut zu integrieren.
Genau, also es hat wirklich physische Auswirkungen, die wir eben nicht wissen.
Ja, genau. Und wenn wir das tagsüber halt nicht können, oder uns mehr und mehr erst lernen dürfen, darauf zu konzentrieren, ist es halt nachts die Stunden, die wir schlafen, super easy, den Mund zu tapen und dann eben halt nachts den Körper daran zu gewöhnen, mehr und mehr über die Nase zu atmen. Die Problematik ist häufig, dass Leute verstopfte Nasen haben.
Ja.
Ich habe im Buch auch eine Nasenöffnungsübung gezeigt. Es gibt auch diese beiden Dickdarmpunkte hier unterhalb der Nase. Neben den Nasenflügeln sind ja so unterhalb zwei so Kuhlen oberhalb der Oberlippe. Und die kann man zum Beispiel auch drücken, auch mit einem Akupressur, dass man drückt und so ein bisschen die Nase zur Seite zieht. Auch da kann man üben, mehr und mehr wieder über die Nase zu atmen. Wenn es Verformungen gibt, Gesichtsverformungen oder eben auch schon in den Nasennebenhöhlen und eine OP einfach unabdingbar ist, ja, dann hilft auch eine OP, aber nur, wenn man dann mit einem Atemcoach zusammenarbeitet. Ja. Also ich habe das immer wieder bei Leuten erlebt, die gesagt haben, so, hey, ich habe die OP jetzt gemacht, es wird aber nicht besser.
Ach ja, ich weiß, das kenne ich auch.
Und dann Leute einfach nicht zum Atemcoaching gehen und das ist für mich unabdingbar, weil wenn du diesen Eingriff machst, ja, musst du lernen, deinen Körper zu üben, mehr und mehr über die Nase zu atmen, weil die Verstopfung entsteht, indem wir die Nase halt nicht nutzen. Ja. Und wenn wir dann nicht nach einer OP das wieder umtrainieren, dann kommen die Symptome einfach auch wieder zurück, je nachdem, die sind ja auch sehr individuell.
Und jetzt nochmal eine einfache Frage zum Schluss. Mit was klebst du deinen Mund ab? Da habe ich schon Schwierigkeiten.
Was
klebe ich denn da drauf?
Ja, ich habe das im Buch auch beschrieben. Das heißt, glaube ich, 3M Mikroplast. Das kann ich dir aber auch nochmal schicken. Dann kannst du es in die Shownotes mitnehmen. Das ist wirklich so ein Hautpflaster. Wenn man Mouth-Tapping oder Mundabkleben auf Google eingibt, dann siehst du die unglaublichsten Sachen. Leute, die sich wirklich krass mit einem intensiven Tape den Mund abkleben.
Mit dem schwarzen.
Ja, mit einem schwarzen noch. Was eher so die Ohnmacht triggert. Genau. Ich habe so ein weißes, was hautfreundlich ist, das ich nutze. Und wenn man eine empfindliche Haut hat, weil du kannst ja halt auch easy die Lippen irgendwie dann damit verletzen, dann kannst du dir vorher das Tape erstmal so hier in der Innenseite von deinem Handgelenk, weißt du, so einmal so drauf kleben und wieder abziehen. Üben. Genau, das ist, wie heißt das?
Üben.
Üben, ja. Kannst du einfach, dass das schon so ein bisschen, dass einmal auf der Haut drauf war, und dann kannst du es auf die Lippen kleben. Also wichtig ist es, ich mache das morgens, also ich klebe mir wirklich nur einen kleinen Streifen hier über die Lippe. Es muss nicht komplett geklebt werden und sonst damit ausprobieren, was für einen hautfreundlich ist. Aber ich schicke dir das auf alle Fälle für die Shownotes nochmal.
Das finde ich sehr gut. So, liebe Christine,
ich kenne die Frage
stundenlang.
Ich kenne die Frage, es räuchert schon.
Herrlich, ja, ja, ja. Also wir haben jetzt so viel schon angesprochen, sind eingestiegen.
Toll.
Ja.
Es riecht so gut, vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Was möchtest du denn?
Die Liebe.
Okay, ja, alles klar.
Ich gebe die Liebe mit ins Feuer. Ich höre regelmäßig euren Podcast, wie du merkst.
Sehr schön, ja, wundervoll.
Ja, das ist die Intention.
Und ich mutmaße mal, dass du aufgrund all der Dinge, die du gelernt hast für dich, was jetzt mit Atem zu tun hat und was ja eben nicht nur mit Atem zu tun hat, dass es eigentlich darum geht, mehr Liebe.
Ja, meine Intention ist,
zu fühlen,
was auch immer ich tue, lässt die Liebe wachsen.
Ja.
Und das Buch ist ein Akt meiner Liebe für mich selber und meine Entwicklung, aber vor allem auch, ich liebe Menschen, ich liebe in Verbindung zu gehen, und der Atem ist das, was uns selber mit uns verbindet, aber eben auch mit allen anderen Lebewesen verbindet. Und dass wir in dieser Verbindung die Liebe wachsen lassen, das ist meine Intention fürs Leben.
Sehr schön. Toll. Vielen, vielen Dank.
Tausend Dank dir.
Christine Schmidt war bei mir, bei uns, und danke dir.
Ja, ganz liebe Grüße an alle da draußen. Vielen Dank.